Bei meinen Videos über Elektromobilität habe ich schon öfter mal gezeigt, wie ich meinen Tesla bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky in Deutschland und schon in Österreich, ja, direkt vor dem Gebäude lade. Und die war immer so ein bisschen unprominent im Hintergrund zu sehen. Und heute soll es mal genau um diese Wallbox und die neue Wallbox von E3DC gehen, die es ja seit neuestem für die neuen Pro-Modelle gibt. Wir laden unsere beiden Tesla, ein 100D mit 100 Kilowattstunden und ein Model 3 Long Range mit 80 Kilowattstunden an dieser Wallbox, ruttig, immer abwechselnd. Ja, man könnte dazu auch einen ganz normalen CE 16 Ampere Connector nehmen, wie er bei Tesla mitgeliefert wird, beim ja heutzutage immer so einen einphasigen CE 16 Adapter und früher und auch bei meinem Model 3 einen dreiphasigen Connector. Aber so ein E3DC Hauskraftwerk zusammen mit dieser Wallbox hat doch etliche Vorteile, die ich jetzt im Einzelnen ansprechen möchte. Vielleicht ist das auch für Sie was. Und wenn Sie sich so eine E3DC-Anlage zulegen wollen oder schon eine haben und sich so eine Wallbox zulegen wollen, dann verwenden Sie doch bitte hier meinen Referral-Link. Ich kriege da, ich weiß nicht, 95 Euro dafür. Wahrscheinlich für die Wallbox nicht, aber für eine E3DC-Anlage. Also dann ist ein bisschen Anerkennung bei mir für meine Videos hier auch mit dabei. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um die Wallboxen und speziell um die E3DC Wallbox. Nun, ganz kurz zusammengefasst für die Eiligen, die sich die Zeit nicht nehmen wollen. Was ist der Vorteil so einer Wallbox gegenüber einem einfachen CE-Connector? Nun, die Verbindung zwischen E-Auto und Wallbox mit einem Typ-2-Connector, das ist dieser Stecker, ist verriegelt und kann von Passanten nicht gelöst werden. Großer Vorteil einer Wallbox haben alle Wallboxen. Der spezielle Vorteil der E3DC Wallbox ist die Steuerung des Ladestroms abhängig von der Einstrahlungsleistung der Sonne einer Photovoltaikanlage. Statt für 11 Cent diesen Strom jetzt einzuspeisen an die Verteilnetzbetreiber und dann, wenn Sie laden, für 27 Cent, wie bei mir, ich verwende Strom von der Montana, das ist 100% Wasserkraft, hier ist mein Referral-Link, wenn Sie den verwenden, kriege ich auch ein paar Kröten, nicht so viel, viel weniger, aber dennoch auch eine kleine Anerkennung. Lassen Sie sich da mal ein Angebot machen. Da müsste ich 27 Cent für diesen Ökostrom bezahlen. Die Differenz sind 16 Cent. Jo, und die kann man sich sparen. Die kann man sich in die eigene Tasche stecken. Dann ist im Prinzip dieser 100 Kilowattstunden Akku oder der 80 Kilowattstunden vom Tesla Model 3 ist dann praktisch eine Erweiterung der Batteriekapazität des Hauskraftwerks, das nur eine kostengünstige 13,8 Kilowattstunden Batterie hier bei whisky.de hat. Bei mir zu Hause, da gibt es ein extra Video dazu, habe ich mir 26 Kilowattstunden gegönnt. Aber da lade ich ja nicht mit dem Auto, weil ich lade mit dem Auto in der Firma, das ist ein Firmenwagen. Und dann sind das alles Kosten, die das Finanzamt zu einem Teil dann doch auch mit übernimmt. Tja, wenn man sich diese Kosten sparen kann, dann ist das schon über die Hälfte der Stromkosten, die man mit seinem Tesla hat. Allein durch die Verwendung von eigenem Sonnenstrom statt einzuspeisen. Ich habe mal hier ein Video geredet, ein frühes Autarkie oder Gemeinschaft. Soll man lieber für die Allgemeinheit den Strom einspeisen, sozialistisch für alle, oder soll man doch lieber den Strom selber verwenden? Nun, ich bin für selber verwenden. So, gleich vorneweg, meine Wallbox, so wie Sie sie jetzt hier im Hintergrund sehen, ist nicht mehr lieferbar. Es gibt jetzt eine neue. Da versuche ich Ihnen auch mal ein Bildchen von einzublenden, wie die ausschaut. Schaut ganz anders aus. Was die Unterschiede sind, bringe ich dann am Ende des Videos. Aber ich will nur mal ein bisschen hier meine Wallbox beschreiben, wie ich sie nun habe. Und gleich zu sagen, die neue ist besser. Gut. Und billiger. Und kleiner. Also alles, ne? Gut, aber so ist es halt, wenn man früh was kauft, ist man Pionier, man zahlt ein bisschen mehr und später funktioniert es dann alles leichter. Zum Schluss gebe ich dann auch noch Hinweise auf den Preis. Nun, was macht eine normale Wallbox außer diesem prinzipiellen Vorteil des Verriegelns noch? Sie stellt je nach verfügbarem Strom und jetzt nicht zwingend Photovoltaik, sondern einfach, was ist im Haus verfügbar, was kann aus dem Sicherungskasten, was kann an dem Haus, aus dem Hausanschluss raus ans Auto. Und danach kann sie jetzt eingestellt werden auf einphasig, zweiphasig oder dreiphasige Versorgung. Und da gibt es ein Video von mir über Wechselstrom. Was ist einphasiger Wechselstrom? Was ist dreiphasiger Wechselstrom? Wenn Sie da noch keine Ahnung haben, ist ein schönes Einführungsvideo. Nachher verstehen Sie, was mit unserem Stromnetz los ist. Keine Sorge, nicht zu viele Formeln oder fast keine Formeln. Ein paar Bezeichnungen. Und dann haben Sie das verstanden. Also einphasig, zweiphasig oder dreiphasig und Stromstärken von 5 Ampere bis 32 Ampere. Es gibt Ausnahme-Wallboxen, ganz, ganz wenige, die schaffen 63 Ampere und die sind eigentlich nur für den Renault Zoe vorgesehen, weil der nicht typisches Ladegerät im Auto hat, wie das ein Tesla, ein E-Golf, ein ID3 oder so hat, die also aus Wechselstrom Gleichstrom für die Gleichspannungsbatterie, die hat immer Plus- und Minuspol, wandelt, sondern die zieht den Strom über den Wechselrichter vom Antrieb rein. Und der ist natürlich, hat eine höhere Leistung und kann jetzt im Prinzip hier wie beim Rekuperieren, beim Bremsen des Autos über den Rotor, über den Generator, kann sie aus dem Wechselstrom, der im Läufer induziert wird, Gleichstrom für die Batterie machen, um wieder in die Batterie einzuspeisen. Und dieses System wird verwendet, um jetzt Wechselstrom, der von außen zugeführt wird, in Gleichstrom für die Batterie umzusetzen. Hervorragende Idee, spart Geld. Also da hat Renault was Gutes getan. Warum geht es nun erst mit 5 Ampere los? Nun, da ist ab dieser Größe meines Wissens der Typ 2 Anschluss, wie dieser Stecker sich mit diesen 5-7 Polen nennt. Ich glaube, der ist bei 5 Ampere, fängt der erst an. Darunter macht nun auch das Laden vergleichsweise wenig Sinn. Hier kommt jetzt eine kleine Tabelle, die ich Ihnen einblende. Da können Sie sehen, vorne in der ersten Spalte ist der Strom im Ampere eingetragen. Als nächstes, wie viele Phasen fürs Laden verwendet werden. Dann, welche Leistung sich daraus resultiert. Das ist ganz einfach zu rechnen, nämlich Strom mal 230 Volt mal Anzahl Phasen. So. Dann sieht man hier, bei 5 Ampere mit einer Phase haben wir 1,2 Kilowatt an Leistung. Das ist ein Heizlüfter. Ne? Und die Reichweite, die man damit gewinnt pro Stunde, also das sind Kilometer pro Stunde Reichweitengewinn, sind 6 Kilometer. Wenn man nun ein Fahrzeug hat, was ungefähr, womit habe ich gerechnet? Ich glaube, mit 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer habe ich gerechnet. Ja, genau, damit habe ich gerechnet. Sind das 6 Kilometer pro Stunde? Also da schaffen Sie über Nacht 60 Kilometer. Ja, ist gut, die durchschnittliche Strecke, die der Deutsche pro Tag fährt, sind 43 Kilometer. Das schafft man also über Nacht mit dieser Ladung. So. 10 Ampere, entsprechend doppelt so viel und da sehen Sie jetzt eine gewisse Rundung, 2,3. Das sind nämlich die 230 Volt mal 10 Ampere, gibt die 2,3 kW, sind 13 Kilometer und so geht es hurtig weiter. 13 Ampere, warum jetzt 13 Ampere? Nun, das ist das normale Limit für eine Schuko-Steckdose. Wenn so eine Schuko-Steckdose ein bisschen wackeliger und ein bisschen älter ist, also dann traue ich mich nicht mehr als 10 Ampere daraus zu nehmen. 13 Ampere, wenn es eine gute, stramme Dose ist. In der Spitze darf man eine Schuko-Steckdose mit 16 Ampere belasten, implizit, weil die Sicherung bei einer Schuko-Steckdose 16 Ampere haben muss und nicht mehr, und nicht 20, sondern 16. Und damit habe ich also diese 16 Ampere einphasig jetzt auch mit dazu genommen und die 16 Ampere einphasig entspricht diesem CE-Stecker 16 Ampere. Drei Pins drin, das ist Leiter, wer ist das andere Ding? Neutralleiter und Erde. Heißt das Ding Neutralleiter? Ich kann es mir nicht merken. Nullleiter, Neutralleiter. Ich glaube, der heißt Neutralleiter, oder? Ja, die Elektriker wissen das unter Ihnen. So, da sind es dann 3,7 kW und da hat man schon 20 Kilometer Reichweite pro Stunde. Das ist das, was man mit Bordmitteln bei so einem Tesla Model 3 mit diesem 16 Ampere einphasig reinladen kann. So. Über Nacht, 10 Stunden, immerhin 200 Kilometer, sollte locker ausreichen. So, dann kommt als nächstes in der Spalte 20 Ampere einphasig. Wie geht denn das? Nun, das lässt sich über ein Kabel machen, was auf beiden Seiten diese Verbinder hat. Und 20 Ampere ist die maximale Schieflast, die man auf einer Phase ziehen darf in Deutschland. Das ist ein uraltes Ding in Deutschland, andere Länder haben das nicht. Denn spätestens am Straßenverteiler könnte man die Häuser ja alle so balancieren, dass die alle gleich sind. Ne? Die einen schließt man halt mehr auf Phase 1 an oder auf dem Leiter 1 an, die anderen auf dem Leiter 2, die anderen auf dem Leiter 3 und irgendwann gibt es dann so mehr die Mitte. Ne? So, also hier dieses 20 Ampere Limit halte ich für unsinnig und antiquiert und andere Länder haben es längst auf den Haufen der Geschichte geworfen. Aber wir Deutschen sind da ein bisschen konservativer. Oh, bloß nichts ändern. So, dann kommt 16 Ampere zweiphasig und da gucken alle sagen, was ist das? Also Drehstrom 3 mal 120 Grad gibt eine Umdrehung 360 Grad. Das macht ja Sinn, warum jetzt zwei? Nun, das ist eine Kostensenkungsmaßnahme von Volkswagen. Die haben ihre Ladegeräte zweiphasig ausgelegt. Gut, die ganz langsam, die haben dann einphasig beim Volkswagen. Der erste E-Golf hat da einphasig. Ich glaube aber 20 Ampere, wie der BMW i3, ne? Und dann den etwas stärkeren, etwas größeren Akku haben sie dann zweiphasig genommen, der Passat GTE, den ich zu Hause mal probiert habe, gibt es hier ein Video davon. Der hat, glaube ich, auch zweimal 16 Ampere, macht diese 7,4 kW Ladeleistung oder 41 Kilometer pro Stunde Reichweitengewinn. Dann springen wir jetzt auf dreiphasig mit 5 Ampere, der minimalen Stromstärke. Das lässt sich zum Beispiel beim Tesla einstellen, minimal 5 Ampere. Ich denke gerade darüber nach, ist das Limit 5 Ampere oder 6 Ampere und Tesla kann ein bisschen unter die Norm gehen. Ich glaube, es war aber 5 Ampere. Aber um das 1 Ampere streiten wir hier nicht. Da kommen wir dann auf 3,5 kW an Leistung. Und dann geht es jetzt weiter mit 10 Ampere, mit 16 Ampere. Das ist das Limit für die alten Tesla Model S, die nur den einfachen Lader gehabt haben. Dann die 24 Ampere dreiphasig, das ist das Limit des Laders der neuen Tesla Model S mit 11 kW Ladeleistung. Und das ist auch das Übliche, was jetzt ein ID3 mit einem mittleren und großen Akku hat, was ein i3 jetzt mit dem größeren Akku hat. Allerdings, der ID3 mit dem kleinen Akku hat wieder nur zweiphasig. Also warum sie da die 3,50 Euro bei Volkswagen sparen? Ja, ich weiß es nicht. Schlimm. Die 24 Ampere ist der verstärkte Lader beim Tesla Model S mit 16,5 kW. Hier gibt die Rundung jetzt 16,6 kW. Immerhin 92 Kilometer Reichweite pro Stunde. Wobei man beim Model S sagen muss, 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ist dort die typical range und mit dem fahren nur die vorsichtigen Leute den Wagen. Also da sind es dann doch eher 65, 70, 75 Kilometer Reichweite pro Stunde, die man hier tatsächlich schafft. Dann 32 Ampere dreiphasig, das sind die alten Tesla Model S mit dem Dual-Lader, die 22 kW laden können. Und dann die Zoe mit 63 Ampere dreiphasig mit 43,5 kW. Boah. So. Jetzt schauen wir uns mal diesen Stecker genauer an. Da blende ich Ihnen jetzt auch ein Bild mit ein. Wichtig ist zu sehen, hier oben ist noch so ein kleines schwarzes Löchlein. Das ist für das Blockieren, für das Verriegeln des Steckers. Sowohl funktioniert das an der Wallbox und am Fahrzeug. An beiden Seiten wird verriegelt. Das sind komplizierte Verriegelungsmechanik miteinander. Die Stecker sind auch berührungssicher. Die sind also die Kontakte so weit nach hinten gesetzt, dass man sich also da nicht entsprechend einen Schlag holen kann. Und die großen unteren 5 Pole sind die aus dem normalen Drehstromanschluss, den Sie da im Kreis kennen, diesen roten Stecker mit den 5 Kontakten. Das sind Leiter 1, 2, 3, die drei Phasen, die sogenannten Außenleiterkontakte. Dann PE ist der Schutzkontakt und N ist der Neutralleiter. Also doch hier Neutralleiter, stimmt's doch. So, das sind jetzt die 5 großen. Und da oben drüber haben wir noch 2 kleine, das sind Signalisierungskontakte. Da gibt es den PP, den Proximity Pilot, auf Englisch ein bisschen einfacher, den Plug Present Kontakt und dann den CP, den Control Pilot Anschluss. Gehen wir mal ein bisschen detaillierter auf diese beiden Kontakte ein. Über die Signalisierung von Spannungen bzw. Widerständen hinter diesen Kontakten lassen sich die Buchsen auf bestimmte Werte schalten. Das ist so gemacht, dass man das im Prinzip ohne Elektronik schafft. So ist das im Jahr 2000, 2001 irgendwann mal ausgelegt worden. Da war einem noch nicht so klar, dass überall Elektronik drin, naja, denen war nicht so klar. Jedem normalen Menschen war klar, dass überall ein Haufen Elektronik drin sein wird. Und dieser Control Pilot Pin hat also ein Kilohertz-Signal drauf, also 1000 Mal pro Sekunde, Rechteck. Und das wird jetzt Pulsweiten moduliert. Das heißt, man verändert die Länge, wie der Rechteck oben ist und wie der Rechteck unten bleibt. Also da verändert man das. Und diese Veränderung gibt an, wie viel Ladeleistung auf der Boxseite maximal zur Verfügung steht. Das ist also wichtig zu verstehen. Die Box signalisiert, wie viel kann ich dir liefern. Da gibt es nun zwei verschiedene Systeme. Und zwar im Prinzip, die Amerikaner nennen das Ampacity, Ampere Capacity. Die sagt, wie viel Strom im Dauerlast da ist und wie viel Strom kurzfristig da ist. Und die IEC, also die europäische Normierung, hat dort bei gleichen Abstufungen aber nur einen Wert. Die haben gesagt, das mit kurzzeitig und langzeitig machen wir nicht. Wir geben hier einen Nominalwert an, der da geht. So, das ist jetzt im Prinzip das, was signalisiert wird. Aber die Spannung wird erst freigegeben auf den fünf großen oder auf den drei Außenleiterpins, wenn der Proximity Pilot oder Power Pilot oder wie hieß das Ding? Wir haben es umgenannt. Plug Present, Proximity Pilot, Plug Present, wenn das an ist. Und wann ist das an? Nun, normalerweise ist auf dem PP kein Signal drauf, oder es ist da kein Signal drauf, sondern zwischen PP und PE wird ein Widerstand geschaltet. Und das sagt dann, yo, Kabel drin, alles klar auf meiner Seite. Und über diesen Widerstand lässt sich nun vom Fahrzeug aus dem der Wallbox sagen, mit wie viel Ampere maximal das Fahrzeug nun kann. Da gibt es verschiedene Widerstände, die geschaltet werden. Da gibt es Staffelungen 13 Ampere, 20 Ampere, 32 Ampere, 63 Ampere. Da finden Sie Listen im Netz, wie nun dieses PP über die Widerstände hergeht. Und da kann man sich nämlich im Prinzip mit diesen Widerständen ein ganz einfaches Kabel löten, ohne da teuer Geld ausgeben zu müssen. So, also, die Wallbox sagt über CP, was sie liefern kann. Der Wagen sagt über PP, was maximal drin ist. Und das Ladegerät im Wagen entscheidet, wie viel geliefert werden soll. Oder wie viel gezogen werden wird. Das Ladegerät entscheidet, mit was es die Batterie beaufschlagen wird. So. Das ist dieses, das ist jenes. Ein Typ 2 Anschluss an der Wallbox kann also über seine dicken, fetten Kontakte ganz massiv laden. Es hängt aber nun daran, was auf der anderen Seite der Wallbox nun an Zuleitungskabeln angeschlossen ist und was für Sicherungen sich dahinter befinden. Bei uns bei whisky.de, dem Versender für hochwertige Whisky an privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich, da habe ich eine fette Leitung hingezogen. Ich glaube, die hat 5x16 Quadrat. Sie sollten sich also mindestens 5x6 Quadrat legen lassen. Es gibt ein extra Video von mir, das Aufladen vom Tesla Model 3, wo ich auch über Leitungsverluste spreche. Wenn man also hohe Ströme fließen hat, die Verlustleistung geht also mit dem Quadrat des Stroms. Der Widerstand ist konstant von so einem Kabel, hängt also vom Leiterquerschnitt ab. Und je länger so ein Ding ist, umso mehr baut sich Widerstand nun auf. Wenn Sie also nur ganz kurze Leitung vom Hauptanschlusspunkt haben, dann machen Sie vielleicht 5x6 Quadrat, aber sonst würden Sie 5x10 oder 5x16 Quadrat. Über die Jahrzehnte, die dieses Kabel liegt, rentiert sich das. Kupfer ist billig, kostet momentan, was ist es, 7 Euro das Kilo oder so, also ist am Ende billig, macht den Kohl nicht fett. Die Elektriker verlegen diese dicken Kabel, oh, das brauchen sie nicht, verlegen das sehr ungern, weil das Ding, wie heißt es auf Bayerisch, gestarrt ist. Das ist hart, schwer zu biegen, schwer, man schleppt sich da einen Wolf und so. Das machen die ungern, die legen da lieber etwas dünnere Kabel hin, weil es einfacher ist und weil es das nicht so braucht. Verstehen es vielleicht auch nicht ganz. Aber wenn Sie da 1% über das Kabel über die Jahrzehnte verlieren, das läppert sich auf jeden Fall mehr, als dieses Kabel kostet. Und das Kabel verlegen Sie nur einmal. Eine andere Wallbox, wenn Ihnen die nicht mehr reicht und Sie eine andere haben wollen, die ist schnell hingeschraubt. Ein Kabel zu beerdigen, das kostet richtig Geld. Ja. Das Auto kann also entscheiden, wie viel Strom es nimmt. Und die meisten Autos, die wir heute, E-Autos, die wir heute haben, die sagen, ich nehme alles. Da kann man nicht sagen, lad mal langsamer, lad mal weniger oder so, sondern die knallen voll rein. Und beim Tesla kann man nun diese Amperezahl einstellen. Haben Sie gesehen, das merkt er sich auch vom geografischen Position der Ladeeinrichtung. Er speichert sich die GPS-Koordinaten oder zu den GPS-Koordinaten diese Amperezahl. Und alle Autos haben es allerdings so, wenn der Akku nahezu voll ist, dann ziehen sie langsamer, weil einfach sonst der Akku überlastet würde und damit dann kaputt gehen würde. Die letzte Viertelstunde lädt also so ein Tesla so, ich sag mal, 4 bis 1 Ampere. Und wenn er das Balancieren anfängt, hier habe ich auch mal ein Video über das Balancieren gedreht, dann kann er da auch schon mal eine halbe Stunde mit 1 und 2 Ampere durch die Gegend gondeln. So. Was macht nun die E3DC Wallbox anders, um jetzt mal hier auf den Punkt zu kommen? Sie ist nicht fest auf eine Stromstärke eingestellt, die sie liefern kann, sondern kann die maximal abzugebende Stromstärke selbstständig regulieren. Warum? Sie arbeitet mit dem S10 Hauskraftwerk zusammen und da habe ich hier mal ein Video über meine Anlage und ein Einjahresvideo, was ich da so alles erzielt habe. Zusammen und rechnet alle paar Sekunden aus, wie viel Überschussstrom aus der PV-Anlage vorhanden ist. Und danach stellt sie den maximalen Strom ein, den sie bereit ist zu liefern. Und damit wird sichergestellt, dass man jetzt nicht 10 Ampere vom Netz, von der Photovoltaik zieht und zusätzlich 6 Ampere aus dem Netz, denn die muss ich teuer bezahlen mit 27 Cent, sondern ich lade 10 Ampere von der Photovoltaik, für die ich nur 11 Cent beim Verteilnetzbetreiber beim Einspeisen erhalten würde. Also die stellt genau fest, wie viel Überschussleistung habe ich und genau die gibt die Box ans Auto frei. Das heißt, das, was normalerweise hier signalisiert wird, was die Box kann, über CP, hier wird geändert. Hier stellt die Box ein und sagt rüber, was los ist. Nun, wie geht das? Die Box hat, wie gesagt, diese 5x16 Quadrat, habe ich gerade 20 genommen. Nee, ich glaube, es sind 16. Die ist direkt über eine Sicherung mit, das sind, ich glaube, sind 40 Ampere Sicherungen mit dem Hausanschluss von whisky.de, das sind 80 Ampere Sicherungen verbunden. Und damit die Box weiß, was sie tun soll, ist sie mit dem CAN-Bus, das ist ein spezieller Bus, der aus der Automobilindustrie kommt, der in den Autos verlegt ist, wo die einzelnen Komponenten in den Autos miteinander reden. Ja, E3DC ist aus der Firma Karmann in Osnabrück entstanden. Das ist ein Spin-off aus Karmann heraus, wenn ich das so richtig verstanden habe. Heute sind sie im Konzern Hager mit aufgegangen, sind wohl vor ein paar Jahren dann von Hager gekauft worden. Und dieses CAN-Bus-Kabel muss man extra zu der Box verlegen. Gut, bei mir sind das nur 5 Meter gewesen. Kann aber im Spezialfall, wenn das Hauskraftwerk irgendwo tief im Haus oder unterm Dach bei der Photovoltaik steht und die Wallbox unten irgendwo, kann das durchaus sehr lang werden. Und da ist dann die neue Wallbox besser. Die wird nämlich mit dem Ethernet-Kabel verbunden und ist damit also einfach auf die Haustechnik aufzuschalten. Und dieser CAN-Bus regelt das nun. Zum Beispiel kommen vom Dach 24 Ampere von der Photovoltaik, dann stellt die Box 3x8 Ampere Drehstrom für meinen Tesla ein. Und hätte ich jetzt den Passat GTE mit zweiphasiger Ladung dort angeschlossen, dann würde halt 2x12 Ampere freischalten, also auch wieder die 24. Das alles regelt die Box in sich und sagt, das, was von der Photovoltaik kommt, stelle ich so ein, dass ich es maximal ins Auto hineinbekomme. Ein einphasiger BMW i3, der würde jetzt 1x20 Ampere bekommen und die 4 Ampere zusätzlich, die da sind, die würden dann entweder in die Batterie gehen oder eingespeist werden zum Verteilnetzbetreiber. Also da wird nichts verschenkt. So, zusätzlich kann man jetzt die Wallbox priorisieren. Also man kann da einstellen, ob man die Ladung der eigenen Batterie, des Hausakkus oder die Ladung des Autos priorisieren will. Wer kommt zuerst? Das heißt, der Akku kann mit 3 kW laden. Das ist das kleine S10-Hauskraftwerk, was ich dort habe in der Firma. Zu Hause habe ich die neue Pro-Anlage. Auch dazu habe ich mehrere Videos gedreht. Die kann mit 9 kW Dauerladen mit 12 kW in der Spitze. Das schafft also die kleine Anlage draußen oder die ältere Anlage draußen in der Halle nicht. Und da kann man sagen, okay, 3 kW immer zuerst in die Batterie, weil ich die Nacht über den Strom brauche. Und was drüber ist, lade ich jetzt ins Auto. Und ich brauche den Wagen vielleicht die Woche über nicht und nur zum Wochenende will ich den Akku entsprechend im Auto voll haben. Dann gehe ich so. Wenn ich aber sage, ich muss heute oder morgen weg und ich brauche den Strom im Auto, dann ist es wurscht. Ja, und ich verzichte dann eventuell über Nacht das Durchhalten, weil entweder müsste ich es jetzt vom Netz ziehen oder ich muss in der Nacht vom Netz ziehen und da ist es dann wurscht, wo ich es herhole. Dann priorisiere ich halt das Auto mit der Photovoltaik. Und wenn ich sage, ich muss die Leistung im Auto haben, auch wenn nicht genug vom Dach kommt, dann schalte ich halt um und sage, hol vom Netz. Und dann holt er vom Netz alles das, was die Photovoltaik nicht bringt. Also Photovoltaikstrom wird nie verschwendet, wird nie verschenkt. Das geht also entweder ins Auto, in die Batterie oder wird wechselgerichtet fürs Haus. Und was dann noch übrig ist, geht wechselgerichtet raus zum Verteilnetzbetreiber. Also hier ist eine klare Priorisierung. Zuerst Eigennutz und dann raus ins Netz. Und dann zuerst entweder das Auto oder die Batterie, je nachdem, was man einstellt. Also da sind sie hübsch flexibel. Die neue Wallbox wird nochmal flexibler. Erkläre ich Ihnen nachher dann noch ein bisschen dazu. So, dann gibt es noch was ganz Spezielles bei diesem System, der sogenannte Treelink. Ich habe an meinem Hauskraftwerk eine Photovoltaikanlage dran mit 27 Kilowatt Peak. Das ist zu viel für das Hauskraftwerk. Meine neue Anlage zu Hause, die könnte bis zu, ich glaube, 30 Kilowatt Peak vertragen mit dem eingebauten Wechselrichter und einem zweiten Wechselrichter nebendran. Aber die bei uns in der Firma kann nur 12 Kilowatt Peak und da habe ich einen gesonderten Wechselrichter mit 15 Kilowatt Peak mir daneben gestellt, der dort wechselstromseitig einspeist. Und das Hauskraftwerk entscheidet nun, wer braucht in dem gesamten System Wechselstrom und wer braucht Gleichstrom und sagt, den Akku, den ich lade, belade ich vorzugsweise vom Dach mit dem Gleichstrom von dem Photovoltaik. Da muss ich nämlich nur eine DC-DC-Wandlung machen. Und der Strom, der im Haus gebraucht wird oder der Strom, der im Auto gebraucht wird, den nehmen wir als Wechselstrom von dem anderen Wechselrichter. Sodass also die Umwandlung über den Wechselrichter bzw. Gleichrichter möglichst minimiert wird, weil dort die Verluste anfallen. Das ist also eine wunderschöne Geschichte, dass wir hier also immer auf den besten Wirkungsgrad kommen. So, nun kommen wir mal zu der neuen Wallbox, die es also jetzt seit, ich sag mal, ungefähr einem Jahr gibt. Die ist auf der einen Seite mal preiswerter geworden. Offizielle Preise finden Sie nicht. Ich habe auch bei E3DC nachgefragt, da haben die gesagt, ja, nee, gehen wir lieber hin und lass dir mal ein Angebot machen und so. Wir mischen uns da nicht ein, was die da für Marktpreise finden und so. Mein Bekannter hat die Box, der hat was Großes gekauft. Es kann sein, dass er da vielleicht ein paar Prozente gekriegt hat, sagen sie es nicht. Der hat 1350 Euro für diese Wallbox inklusive Mehrwertsteuer bezahlt, aber ohne Montage und natürlich ohne Kabel. Man weiß ja nicht, wie lang das Kabel ist, was sie da verlegen müssen, ne? Meine Box kostete damals deutlich, also wirklich deutlich mehr. Was kann die Box nun mehr und was ist anders daran? Nun, sie ist, wie ich schon sagte, mit einem Ethernet-Kabel angeschlossen und damit muss man nicht dieses extra CAN-Bus-Kabel verlegen, sondern kann das nehmen, was man eh schon im Haus, in der Wohnung liegen hat. Und die Box ist kleiner und weniger aufwendig konstruiert, irrt nicht so, baut nicht so stark auf und sie hat kein Display mehr. Oh, das ist ja so ein Nachteil. Nein, ich sehe es für einen Vorteil. Das Display ist, wenn die Sonne da scheint, relativ schwierig zu sehen, weil es einfach ein LCD-Display ist. Das haben sie bei den normalen Ladesäulen mit den Displays ja auch. Da liebe ich mir ja immer die Tesla-Lader, die überhaupt kein Display haben, wo sie alles im Auto am erleuchteten Bildschirm machen können. Und nicht bei den anderen Boxen da, wo sie dann gucken müssen und ja, was ist das jetzt, ne? Hat also kein Display mehr, aber man verwendet das Display des Smartphones. Man loggt sich also auf dieses Smartphone über das Heimnetz ein. Man hat ja WLAN dort, die Box ist angeschlossen. Und nun kann man sich dann halt mit dem Smartphone gegen die Sonne drehen oder von der Sonne wegdrehen im Schatten seines Körpers und kann da wunderbar einstellen. Und man hat natürlich viel mehr Infos auf dem Display vom Smartphone, als man auf dem kleinen Display an der Wallbox haben kann. Und dann kann man zusätzlich noch eine Zeitschaltung machen. Hätte ich manchmal ganz gerne. Man kann auch einstellen, wie viel Kilowattstunden man das Auto laden möchte. Das macht beim Tesla jetzt nicht so viel Sinn, weil ich da das Limit begrenzen kann. Auf zwischen 50 und 100% kann ich stufenlos einstellen, wie voll der Tesla laden soll. Das geht bei vielen deutschen Autos oder anderen Autos nicht. Die steckt man rein und dann machen die voll. Wenn man das also limitieren will, dann möchte man entweder die Strommenge limitieren, die man reinlädt, damit man im Prinzip den Akku nicht zu voll hat, was ihm vielleicht schadet, wenn er zu warm wird, sondern vielleicht nur 90% drin haben will. Und dann stellt man ein, was für eine Menge nun die Wallbox da reinschieben soll. Man kann die Zeit angeben, wann man reinschieben soll. Es ist nämlich sehr sinnig, wenn man Akku jetzt auf 100% laden muss, weil man weit weg muss und die Reichweite braucht. Und das macht man dann am Abend, dann ist der voll und dann brutzelt er die ganze Nacht über, bis man morgens um 8 losfährt. Viel schöner ist es ja, man startet die Ladung später. Viele Autos haben jetzt einen Timer, wo, den man einstellen kann, wann das Laden anfangen soll. Aber etliche Autos haben das nicht. So kann diese Wallbox nun sagen, ich fange dann und dann das Laden an. So, braucht man das alles? Natürlich nicht. Ne? Ich brauche nur ganz bestimmte Dinge, die meine Wallbox kann. So ein paar Dinge hätte ich dann schon gerne, was die neue kann. Das ist wie bei der Textverarbeitung beim PC. Sie brauchen 90% der Funktionen, die da drin sind, brauchen sie nicht. Automatisches Inhaltsverzeichnis, arabische Sprache und was sie alles da drin finden, brauchen sie nicht. Aber 5% der Funktionen brauchen sie schon. Und die brauche ich in der Textverarbeitung auch. Laden, speichern, ändern, tippen und so weiter. Und dann brauchen sie 5% der Funktionen speziell und ich brauche 5% der Funktionen speziell, die sich jetzt nicht decken. Und das ist halt der Vorteil, wenn man so eine eierlegende Wollmilchsau an Wallbox hat, die alles kann. Jeder wird seine 5%, die er braucht, dann da drin finden und den Rest dann leider nicht. Aber jeder hat halt einen anderen Anwendungsfall und darum braucht man diese Funktionen alle. Und wenn man die über Software da rein tut und nicht über ein Bedienfeld, bingo, macht nämlich keinen Aufwand, kostet nichts extra, ist nur ein bisschen Code. Und genau darum geht es. Man hat hier einen Ansatz gemacht, wo man also sehr, sehr variabel ist. Tja, die neue Wallbox von E3DC kostet also jetzt ungefähr, ich sag mal, 600 Euro mehr als ein Standardteil, was sie da an die Wand schrauben. Man findet mit Mühe und Not findet man auch noch ein bisschen billigere Anlagen, die dann mal häufig von der Ladeleistung nicht ganz so hoch sind, weil man dann da innen drin gespart hat. Und bei einer Stromersparnis wie bei mir von 16 Cent pro Kilowattstunde muss man nur 3750 Kilowattstunden Sonnenstunden in sein Auto laden, verbunden mit diesem 16 Cent Preisvorteil, und das Ding hat sich schon amortisiert. 3750 Kilowattstunden, das klingt jetzt erstmal viel, das ist der Jahresverbrauch von einem Haushalt, von einem Durchschnittshaushalt. Beim Verbrauch von diesen durchschnittlichen 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, die ich immer so angebe, das ist ein Mittelwert über alle Autos, sind das 20.000 Kilometer. Wenn sie weniger brauchen, sind es halt 22.000 Kilometer. Wenn sie mehr brauchen, sind es halt nur 18.000 Kilometer. Also das können Sie sich selber ausrechnen. Bei meinem Durchschnitt, den ich jetzt annehme mit 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, sind es 20.000 Kilometer, die sie fahren müssen auf dem Sonnenstrom, und dann sind sie pari. Danach sind sie im Plus. Nun, selber ist mir ja auch nicht so schlecht, wenn man ein bisschen nachdenkt. Wenn Sie es nun von Hand aus schaffen, 50% Sonnenstrom zu laden, dann müssen Sie halt 40.000 Kilometer elektrisch fahren und anschließend sind Sie im Plus. Das schaffen Sie, gut, einige Tesla-Fahrer schaffen das im ersten Jahr, aber sagen wir mal, das schaffen Sie jetzt in 2 Jahren oder in 3 Jahren, dann sind Sie im Plus, und vor allem, die Wallbox bleibt hängen und Ihr Auto wechseln Sie und kaufen das nächste. Meine Wallbox hat sich mittlerweile über die bald fünf Jahre rentiert, weil darüber schon 80.000 Kilometer Sonnenstrom geladen wurde. Ich bin locker im Plus mit dem Ding. Ne? So, noch ein Blick in die Zukunft. Eine Autobatterie ist eine Gleichspannungsquelle und die sollte man, wenn es ging, gleich mit Gleichspannung laden. Wir haben immer hier Typ 2 Wechselstrom und ein Ladegerät dazwischen. Das ist Verlust. Ich habe mir hier über Wirkungsgrade beim Laden, Abhängigkeit von der Stromstärke, mal ein Video gedreht. Fürs Tesla Model 3, auch fürs Tesla Model S. Und da wäre es doch schön, man könnte gleich mit Gleichspannung laden, dann könnte man sich diese Verluste sparen. Aber diese Gleichspannungslader kosten heutzutage noch das, ich sage mal, 10- bis 20-fache von so einer normalen Wallbox. Das geht noch nicht. Ich hoffe, dass man bei E3DC so langsam da an der Entwicklung dran ist und das probiert. Allerdings, man hat einen Nachteil bei Tesla. Tesla hat in der Vergangenheit die Kapazität seiner Akkus reduziert, wenn man zu viel Gleichspannungsladung hatte. Und zwar unabhängig davon, ob man heftig über die Supercharger reingedrückt hat oder ob man langsam über einen Shademo-Adapter da reingedrückt hat. Gleichspannungsladung galt als kapazitätsmindernd und wurde entsprechend oder schädlich und wurde dann entsprechend runter geregelt. Also da muss man aufpassen, welche Autos man so direkt mit Gleichspannung laden möchte und welche nicht und was die dann veranstalten. Und die Deutschen sind noch nicht so lange am Markt, dass wir nicht wissen, was die in Zukunft mit ihren Batterien dann veranstalten werden, wie weit die dann da runter regeln. Ne? Da gibt es nämlich auch nur eine Garantie auf 70% oder 80% der Kapazität. Und danach, ja, nach in die Sintflut. Die werden alle auf dieselben Lösungen kommen. Leider gibt es aktuell noch, meines Wissens, noch keinen Standard für die Steuerung von Wallboxen in Abhängigkeit von Solarströmen. Da ist die Normierung meines Wissens noch nicht fortgeschritten, da gibt es noch nichts. Allerdings durch die Umstellung von dem CAN-Bus auf die Ethernet-Schnittstelle bei der E3DC-Wallbox hat man nun die Grundlage dafür geschaffen, dass man mit anderen Geräten, die jetzt nicht auf dem proprietären CAN-Bus laufen, sondern auf einer normalen Ethernet-Schnittstelle mit irgendeinem Protokoll, mit einem IP-Protokoll laufen, muss man sich halt nur Smart Grid oder was immer im Protokoll da einigen. Und dann könnte man die miteinander konnektieren, und zwar beliebige Photovoltaikanlagen mit beliebigen Wallboxen, wenn man da nun einen Standard hätte. Wäre schön, wenn man sich auf einen einigen könnte. Aber so bleibt halt diese Einsparmöglichkeit über die Wallbox eine Eigenschaft von E3DC. Es gibt andere Lösungen, die aus meiner Sicht aber eine ziemliche Frickelsache sind und nicht mit allen Geräten passen. Da müssen Sie extrem aufpassen. Bei E3DC kriegen Sie alles aus einer Hand mit besten Wirkungsgraden. Und da funktioniert es. Und ich bin, wie gesagt, so zufrieden mit meiner Anlage, mit meiner ersten Anlage seit 4,5 Jahren, dass ich mir vor einem Jahr dann auch eine zweite geholt habe. Tja, So funktioniert sie, die Energiewende von unten. Strom möglichst selbst verwenden und nicht bei den Verteilnetzbetreibern einspeisen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.